Nein, wir haben keinen Herz für die armen Banker. Die haben in den vergangenen 20 Jahren Unmengen von Geld gehortet, gewaltige Reichtümer aufgehäuft, und davon soll eine kleine Steuer von nur 0,7% auf die Vermögen von Einzelpersonen, die über 1 Million liquides Kapitalvermögen darstellen, erhoben werden. Und mit dieser kleinen Steuer im Grunde hätte man bereits 260 Milliarden Dollar zusammen, um damit einen Nothilfefonds für Entwicklungsländer zu speisen.
Das erklären Sie mir jetzt mal, wie Sie darauf kommen, dass 0,7% des Kapitalvermögens von 2006, was dann 260 Milliarden Dollar entspricht, heute so funktioniert, wenn man gleichzeitig doch weiß, dass wir mittlerweile an den Börsen weit tiefer liegen.
Die Vermögen von den Personen, um die es geht, sind nach wie vor vorhanden. Das sind die berühmten Anleger, und wir versuchen ja auch weiterhin jetzt in der Situation mit ihrem Geld Geld zu verdienen.
Ja, die haben mittlerweile vor allem eine Menge Geld verloren. Merrill Lynch steht kurz vor der Pleite.
Ja, die haben das Geld ja gar nicht verloren, sondern bei den Banken, die pleite sind, haben natürlich Eigentümer das verloren. Aber es gibt natürlich nach wie vor eine Riesenmenge von Anlegern, die weiter an dem Casino jetzt versuchen, Geld zu verdienen. Und man muss klar unterscheiden zwischen den Kapitalvermögen einerseits, was Privatpersonen haben, also Millionäre und Multimillionäre und Milliardäre, und auf der anderen Seite das, was in den pleitegegangenen Banken der Fall ist.
Das heißt also, eigentlich wollen Sie eine Millionärssteuer.
Ja, so könnte man es auch nennen, wenn Sie wollen.
Okay. Und wozu soll die da sein?
Die soll da sein, um einen Notfonds für Entwicklungsländer zu speisen. Denn die Entwicklungsländer werden jetzt durch die Krise natürlich gewaltig gebeutelt werden. Und um das etwas abzumildern, sollen von jenen, die eben viel verdient haben durch die Finanzwirtschaft der letzten 20 Jahre, zur Kasse gebeten werden.
Das heißt, Sie sagen, um das mal kurz zu übersetzen, die neoliberal organisierten Märkte waren nicht in der Lage dazu, so etwas wie ein gerechtes Weltwirtschaftssystem zu schaffen. Wir brauchen eigentlich erst eine soziale Weltwirtschaft, soziale Marktwirtschaft für die Welt, und dazu soll dann solches Instrument beitragen. Aber Sie stellen nicht das kapitalistische System an sich in Frage, richtig?
Na, jetzt ist das ist richtig. Jetzt ist erstmal das Finanzsystem zusammengebrochen. Das hat eine ganz bestimmte historische Ausprägung in den letzten 20 Jahren bekommen. Im Gegensatz zu früher, wo das Finanzsystem eine untergeordnete oder nachgeordnete Rolle für Produktion und für Handel hatte, hat sich das umgedreht über 20 Jahre, und der Finanzsektor ist zur führenden, zur dominanten Form der Akkumulation geworden und hat damit die Realwirtschaft sozusagen auch unter die Profitknute gezwungen. Das heißt, auch Betriebe müssen jetzt eine Maximalprofitrate erwirtschaften. Es genügt nicht, dass sie rentabel sind, sondern es muss absolut der maximale Profit sein. Und dieses System ist jetzt am Ende. Wenn das am Ende ist, heißt das noch lange nicht, dass der Kapitalismus insgesamt am Ende ist.
Nun sagen Sie in Ihrer Pressemitteilung, von der Finanzkrise, von den Wolten an den Finanzmärkten seien insbesondere Entwicklungsländer betroffen. Das verstehe ich jetzt nicht, weil die Vermögen, die gerade vernichtet werden an den Börsen, die betreffen doch in erster Linie die reichen Länder.
Ja, aber in den reichen Ländern gibt es genügend Möglichkeiten, das alles abzumildern und abzupuffern, weil sie eben reich sind, diese Länder, während in Entwicklungsländern kein Polster da ist und das sofort auf die Armutsentwicklung, auf die Ernährungssicherheit und so weiter durchschlägt, was ja bei uns nicht der Fall ist. Hier geht viel verloren, hier gibt es auch eine Krise, aber so richtig dramatisch, existenziell wird das vor allem in den Entwicklungsländern.
Ich frage mich halt, ob nicht gerade Schwellenländer, die mit genau den Instrumenten der neoliberalen Wirtschaft in den letzten 10, 20 Jahren versucht haben, als Ex-Entwicklungsländer nach oben aufzusteigen und die sehr stark auf die Spekulation auch in diesen Bereichen gesetzt haben, ob nicht gerade die sozusagen jetzt endgültig wieder zusammen und zurückgebombt werden.
Da muss man genau unterscheiden. Es gibt einige Schwellenländer.
Argentinien zum Beispiel, ne?
Die China oder Indien, die von der Krise nicht unmittelbar betroffen sind. Bei denen wird es einen Wachstumsrückgang geben. Aber wenn man mit China von 12% jetzt auf 8% Wachstum heruntergeht, dann ist das ja eher gesund, ja. Es gibt eine andere Gruppe von Entwicklungsländern, die an dem Casino-System so ein kleines bisschen bereits teilgenommen haben. Brasilien, Mexiko, Die werden jetzt natürlich auch Finanzprobleme kriegen, auch in den arabischen Ländern, in den Scheichtümern fangen jetzt die Banken an zu kippen.
Korea, Thailand?
Genau, Korea und Thailand. Aber die Gruppe der ganz armen Entwicklungsländer wiederum ist von dem Finanzcrash als solchen nicht unmittelbar betroffen. Die sind nur mittelbar betroffen, weil natürlich insgesamt das Wachstum zurückgeht, die ihre Produkte nicht mehr verkaufen können und weil die Investitionen bei ihnen zurückgehen. Und für die wird es besonders hart, obwohl sie in keiner Weise an diesem System mitgespielt haben.
Wobei die ihre Produkte hier auf dem Markt ja sowieso nicht loswerden können, nachdem man massive Importbarrieren aufgebaut hat.
Ja, sicher, das kommt sozusagen noch dazu, dass sie ohnehin Schwierigkeiten Marktzugang haben. Aber natürlich gibt es Marktzugänge und die werden jetzt auch noch eingeschränkt werden,
weil
die Nachfrage sinkt.
Wie soll denn das Ganze funktionieren? Ich meine, das Problem ist ja, die Kapitalmarktströme sind ja international. Das heißt, das Finanzkapital, das liquide Finanzkapital marschiert und zwar in 0,nix dorthin, wo es am wenigsten Steuern zahlt. Das heißt doch eigentlich, dass Ihre Vorschläge nur dann funktionieren, wenn sie international durchgeführt werden.
Das Finanzkapital marschiert nicht dahin, wo es will, sondern es marschiert immer an ganz bestimmte Plätze. Das ist die Wall Street, das ist die Londoner City, das ist Tokio, das ist die Börse von Melbourne, das ist Singapur. Es gibt also Finanzplätze, wo das Finanzkapital hingeht. Das geht nicht nach Togo, noch nach Burkina Faso oder nach Ecuador. Einfach deswegen, weil die Infrastruktur dort überhaupt nicht vorhanden ist für dieses Finanzsystem. Und deswegen, weil es sich auf relativ wenige Stellen auf dem Globus konzentriert, lässt es sich auch relativ leicht kontrollieren durch die Zentralbanken der großen Industrieländer. Es muss nämlich jede Transaktion im Grunde per Computer durch die Konten der Zentralbank laufen, die von einer Währung in die andere gemacht wird.
Wäre nicht des Weiteren auch die Turbinensteuer, die beispielsweise von Oskar Lafontaine seit langer Zeit bereits ins Spiel gebracht wird, als Steuer, die automatisch sozusagen qua Entstehung bereits auf Währungsspekulation, internationale Devisenspekulationen erhoben wird, absolut notwendig, auch um diese extremen Risiken durch Kapitalmarktströme, durch Devisenströme vor allem, zu bändigen, die dadurch ja für die kleinen Länder entstehen.
Ja, wenn die schlimmsten Krisenerscheinungen mal unter Kontrolle sind, wird man Instrumente etablieren müssen, die genau das leisten, was Sie eben sagen, nämlich diese Devisenströme zu kontrollieren. Und dafür wäre eine Variante der Tobin-Steuer ein sehr gutes und nützliches Instrument. Und ich sehe durchaus Chancen, dass das kommen könnte.
Wie sehen Sie ansonsten bei Wheat die derzeitige Situation an den Finanzmärkten? Haben Sie vielleicht doch mit dem einen oder anderen Glas Sekt darauf angestoßen, dass genau durch diese Situation dieses scheinbar unangefochtene neoliberale Leitbild der letzten Jahre kräftig Schlagseite gekriegt hat?
Ja, die Gefühle, die wir haben, sind gemischt. Ja, zum einen bestätigt sich das, was wir seit langen Jahren sagen. Wir haben das prognostiziert, wenn auch nicht diesen Zeitpunkt, aber dass es irgendwann mal so kommen würde, haben wir gesagt. Und wir freuen uns natürlich auch darüber, dass, wenn man jetzt in die Zeitungen guckt, fast alle Finanzminister und selbst bis in die Bankergemeinschaft hinein gesagt wird, der Markt kann es nicht und wir brauchen scharfe Regulierung. Das ist sicherlich sehr gut, wenn diese Einsicht sich durchsetzt. Andererseits ist es natürlich nicht so erfreulich, was diese Krise jetzt an Kosten verursacht, weil wir werden die nächsten 2 Jahre mindestens damit schwer zu schaffen haben.